Herzliche Grüße aus Sager. Wir freuen uns, dass wir wieder einmal hier sein können. Gestern im Gespräch mit meinem Schwiegervater hörte ich, dass er vor 8 Wochen schon über das erste Kapitel und dort über die ersten Verse des Epheserbriefs gesprochen hat. Das ist eine gute Sache, denn ich möchte heute Fortsetzung machen, aber es war nicht abgesprochen. Aber da seid ihr gut informiert über den Epheserbrief und ich muss nicht mehr viel sagen. Das ist eine gute Sache. Ich möchte, wer von euch eine Bibel mit hat, dass wir den Epheserbrief im Kapitel 1, und zwar das gesamte Kapitel 1, lesen. Epheser Kapitel 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben auch wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer an meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis, in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ganz kurz zur Einleitung: Paulus schrieb also diesen Brief und sandte Tychikus als den Briefübergeber. Und dieser hat auch die Briefe an die Kolosser und die Philipper mitgenommen, ist also wahrscheinlich über mehrere Gemeinden gereist. Paulus war also zu der Zeit gefangen Und ihm lag das Wohl der Gemeinden am Herz und so sandte er seinen lieben Bruder Tychikus, der ganz besonders empfehlenswerte Eigenschaften hatte und überbrachte diese Briefe. Etwa 60 nach Christus an die Gemeinde Ephesus, ist aber sehr allgemein gehalten und darum können wir diesen Brief sehr gut auch für uns in Anspruch nehmen. Vielleicht ist sozusagen Ephesus die erste Adresse und dann ist der Brief so herumgewandert. Und wir machen heute einmal das, was die damals auch gemacht haben. Wir lesen einfach ein Stück des Briefes und sprechen darüber. Wahrscheinlich sahen die Gottesdienste damals so aus. Es kam ein Brief von Paulus und der Brief wurde dann betrachtet. Und darum wollen wir versuchen, das erste Kapitel im Ganzen zu behandeln. Es steckt natürlich sehr vieles drin, was wir nicht im Einzelnen betrachten können. Heute ist Muttertag und die Mutter bekommt in der Regel Geschenke. Unsere Tochter hat ein wunderschönes rotes Herz gebaut. Stimmt's, Luis? Und das hat die Mama im Auto, ein Glitzerherz. Es geht in diesem ersten Kapitel um Geschenke. Das müssen wir verstehen und wir wollen einfach fragen, was sind das für Geschenke? Wie bekommt man diese Geschenke? Und wie lebt man diese Geschenke aus? Zuerst also die ersten beiden Verse als Einleitung. Wer ist Paulus? Und eigentlich müssen wir sagen, dass in diesen ersten beiden Versen eine Kurzfassung des gesamten Epheserbriefes da ist. Das ist häufig so in den Briefen. Und wenn wir das jetzt sehr ausführlich betrachten würden, hätten wir also schon eine Zusammenfassung. Wir merken, es geht in diesen ersten beiden Versen um eine ganz bestimmte Sicht. Paulus hätte sich jetzt vorstellen können als: Liebe Epheser, es schreibt euch Paulus, der ein Pharisäer ist oder war, der die Gemeinde verfolgt hat, der viel Schlimmes gemacht hat und jetzt sich geändert hat und aus diesem Grund schreibt er einen Brief. Das wäre eine menschliche Sicht. Aber Paulus schreibt sich selbst aus einer göttlichen Sicht. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir einer Gemeinde etwas Gutes tun wollen, müssen wir die Gemeinde nicht aus der menschlichen Sicht sehen. Und auch unsere eigene Person nicht. Das führt zu einer Katastrophe. Barnabas war ein guter Mann, lesen wir in Apostelgeschichte 10. Und wisst ihr, was dieser Mann tat? Er kam in die Gemeinde Antiochien und er führte zur Auferbauung in der Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil er die Gemeinde aus der Sicht Gottes sah. Er kam nicht und sagte, naja, das müssen wir ändern und das müssen wir ändern und wie er das gemacht hat, ist alles falsch. Er freute sich, dass Gottes Gnade gewirkt hat. Und so sind Leute, die Gemeinde voranbringen. Sie sehen aus Gottes Sicht und das macht Paulus. Er sagt jetzt, ich bin Apostel durch Gottes Willen. Ich bin Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Apostel ist eine gewisse Autorität. Er sagt also, das, was ich euch schreibe, das nehmt bitte an, weil ich sage es nicht, weil ich mir gerade überlegt habe, sondern weil es Gott gesagt hat. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir in der Gemeinde oder irgendwo etwas sagen, sollten wir uns bewusst sein, das kommt von Gott. Und ansonsten sollten wir lieber schweigen. Weil Menschliches immer zerstört. Und was bewirkt es? Gnade und Friede. Also Gottes Wirken in einer Gemeinde bewirken Gnade und Friede. Wenn nicht, dann müssen wir uns fragen, ob das Gottes Wirken war. Und er schreibt, ich bin Apostel durch Gottes Willen. Nicht, also wisst ihr, ich fand es jetzt mal sinnvoll, den Kreis der Apostel zu ergänzen. Es fehlt jetzt noch mal ein richtiger, durchgreifender Mann, der den Willen Gottes zum Ausdruck bringt. Und darum habe ich mich jetzt auch mal dazu aufgerafft, ich werde auch Apostel sein. Im Leben nicht. Solche Leute machen die Gemeinde immer kaputt. Selbsternannte Apostel und Brüder, die sich eine Aufgabe oder Schwester, die sich eine Aufgabe an Land ziehen, zerstören immer. Und Paulus sagt, durch Gottes Willen. Er war sich bewusst und wir müssen uns bewusst sein, dass wir, wenn wir etwas tun in der Gemeinde, durchaus nur Gottes Willen tun, ansonsten schweigen. Und das war sich Paulus. Also müssen wir das annehmen, was er sagt. Denn das ist Gottes Wille, dass er uns das sagt. Seine Berufung ging nicht von Menschen aus. Nun, und was sind die Empfänger, Heilige und an Christus Gläubige? Auch wieder aus der Sicht Gottes. Gott sieht sie als Heilige. Gott sieht euch und uns als Heilige. Nun, was bedeutet das? Heilige sind zuerst einmal abgesondert für einen gewissen Gebrauch. Wenn diese Pfanne für den Tempeldienst heilig war, dann sollte sie nur dafür benutzt werden. Man konnte nicht einfach sie nehmen und zum Kochen verwenden für sein eigenes Mittagessen. Das ging nicht. Und wenn Gott sagt, du bist ein Heiliger, dann kannst du dich nicht von allen Gedanken reiten lassen, sondern Gott soll dich komplett ausfüllen und er soll dich ausstatten, dein Denken und Wollen und Reden und Tun und Handeln völlig bestimmen. Ein Heiliger ist abgesondert für Gottes Dienst. Aber es gibt noch mehr, die uns absondern wollen. Unser menschlicher Geist will uns verwenden für seinen Willen, das ist Egoismus. Andere wollen uns in ihre Absichten einsparen und der Teufel auch. Also wer bestimmt uns? Aber Gott sagt an die Heiligen, erst einmal ist jeder, der zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus, den Heiligen Geist, hat ein Heiliger. So sieht uns Gott. Und an die redet jetzt Paulus. Heilige und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Also, es gibt keine Teilung übrigens, ja. Es gibt nicht an die Christusgläubigen in der Brüdergemeinde, an der Freikirche, an der sowieso. Es gibt ein Leib. Gott sagt, es gibt eine Einheit der Gläubigen. Wiewohl diese Einheit des Leibes da ist, jeder wahrhaft an Christus Gläubige gehört dazu, so sollte diese Einheit in einer Gemeinde unbedingt vorhanden sein. Es ist traurig, dass es solche vielen Spaltungen gibt. Aber er sagt an die Gläubigen, die in Ephesus gläubig sind. Er hat nicht gesagt, er hat vorausgesetzt, dass sie alle in einer Gemeinde waren. Ja? Wunderschön, wenn das so ist. Gnade, Gott hat sich euch unverdient zugewandt und Friede. Das wünscht Paulus. Friede, weil Gott das Leben befriedet hat. Die Feindschaft des Gesetzes hat er ausgetilgt. Es ist Frieden da, es gibt keine Verurteilung mehr. Es ist keine Gewissensbisse mehr. Mit Gott und im Herzen. Durch Gott, unseren Vater und den Herrn Jesus Christus. Zwei Sachen. Er betont, Gott ist der Vater geworden und Jesus Christus der Herr. Also die Heiligen haben einen Herrn über sich. Sie sind Diener. Und der Herr bestimmt, um was es geht. Also haben wir hier mehrere Autoritäten. Paulus, der etwas sagt, und ein Herr, der etwas anordnet, und es geht an seine Heiligen. Die können sich nicht aussuchen, für was sie abgesondert sind. Der Topf kann nicht sagen, ich will aber gerade das kochen. Er ist abgesondert für diese eine Tätigkeit und dafür sind die Heiligen da. Das ist also jemand, der sieht die Geschwister aus der Sicht Gottes. Welchen Adel! Nun, wenn ein König einen geadelt hat, dann war dieser Adlige nicht unbedingt nur beschenkt mit vielen Gütern, sondern er war vor allem dafür bestimmt, den König zu dienen. Am Königshof hat seine Kinder erzogen, waren Verwaltungsaufgaben. Das war der Adel. Und so sind Kinder Gottes geadelt. Und zwar alle. Und das niemand besser oder niemand schlechter. Du, jeder, der hier ist, hat diesen Adel. Keiner ist weniger geadelt, weniger heilig als der andere. Darum gibt es diese wunderbare Gemeinschaft der Heiligen, die davon geprägt ist, dass sie begnadigt sind, dass sie sich selbst gar nichts dazu beigetragen haben und dass aus diesem Grund sie alle auf dem gleichen Fundament stehen, Frieden mit Gott untereinander haben. So, jetzt wollen wir uns diesen Geschenken widmen. Ich versuche, diese Geschenke so zu ordnen, dass wir uns fragen, was sind diese Geschenke? Wie kann man diese bekommen und wie kann man sie ausleben? Zuerst allgemein sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen kann man auch übersetzen mit gesegnet. Gesegnet sei Gott. Jetzt staunen wir. Das Wort gesegnet kann man auch mit gepriesen übersetzen. Was bedeutet überhaupt, Gott segne dich? Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Was bedeutet Segen? Nun, wir können übersetzen, Segen heißt, über jemand etwas Gutes sagen. Jemand etwas Gutes von Gott wünschen. Segen heißt, über etwas zum Loben zu kommen. Im 1. Korinther Kapitel 10, der Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Ja, segnen wir den Kelch? Machen wir eine große Zeremonie und segnen den Kelch? Im Leben nicht. Wir können es einfach herunterbrechen und sagen, der Kelch, über den wir etwas Gutes sagen, der Kelch, über den wir Gott preisen, das haben wir heute in der ersten Stunde gemacht. Wir preisen Gott, dass er uns diesen Kelch der Gemeinschaft des Blutes des Herrn gestiftet hat. Dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir dadurch den Kelch teilen können. Und jetzt fängt er an und sagt, ich kann diesen Gott nur segnen, ich kann über diesen Gott nur Gutes sagen. Ich kann diesen Gott nur loben. Wie ist das bei dir und bei mir? Können wir über diesen Gott Gutes sagen? Und jetzt kommt es wieder auf die Sicht drauf an. Die menschliche Sicht sagt, warum geschieht mir dieses Negatives? Warum erlebe ich das Negative? Warum ist in der Gemeinde das Negative? Aber Paulus beschäftigt sich mit den Geschenken. Er beschäftigt sich mit Gott, wie er wirklich ist. Und da kommt er zum Loben und zum Staunen. Und darum sagt er, wenn du diesen Gott aus der anderen Ebene siehst, kommst du zum Staunen. Weil er uns gesegnet hat, weil er uns Gutes getan hat, und zwar mit jeder geistlichen Segnung. So, was sind das für Geschenke? Wie viele Geschenke sind es? Wie viele Geschenke sind es? Mit jeder geistlichen Segnung, und zwar hat die jeder. Jeder von euch hat alle Geschenke, der Christ geworden ist. Gott hat nicht nur die Mütter zum Muttertag beschenkt, sondern alle. Mit jedem geistlichen Geschenk. Warum geistliche Geschenke? Wir bestehen aus Körper, aus Leib, Geist und Seele. Die geistlichen Geschenke sind also nicht leibliche Geschenke. Nun, wir wünschen uns zum Geburtstag Gesundheit und Freude und Schaffenskraft, das sind körperliche Geschenke. Aber der Körper verfällt. Er ist spätestens dann, wenn wir nicht mehr da sind, auch nicht mehr da. Und jedes Geschenk, was wir uns schenken, ist vorbei. Aber unsere Geistseele lebt ewig. Und wisst ihr was? Gott gibt einem Christen Geschenke, die sind ewig. Die haben ewig Bestand. Die haben Ewigkeitswert. Das müssen wir verstehen. Aber wir achten diese Geschenke häufig weniger. Weniger. Schade. Die geistlichen Geschenke sind aber deutlich mehr. Und es ist schlimm, wenn wir allen möglichen Leuten nur materielle Geschenke geben und die geistlichen missachten. Die geistlichen Geschenke sind die wichtigeren, weil sie mit unserem Geist in Verbindung stehen und darum nicht materiell sind und ewig sind, wie unser Geist. Und was sind das für Geschenke? Sie haben ihren Ursprung in der Himmelswelt. Sie kommen aus Gott. Dort wohnt Gott. Wenn ein großer König jetzt kommen würde, als die Königin von Saba kam, brachte sie dem Salomo besondere Dinge, die er noch nicht hatte. Und er lernte das kennen. Ja, besonders Gold oder so. Vielleicht Elefanten.
wenn Gott Geschenke bringt, dann kommt das aus seiner Herrlichkeit. Dann sind das Dinge, die für Gott wichtig sind. Man schenkt sich ja nicht Geschenke, die einem unwichtig sind. Dann kommen sie aus der Gegenwart Gottes und sind besonders wertvoll. Und es sind Geschenke, die ein Gläubiger jetzt schon annehmen kann, ich sage dann auch noch wie, die aber zur Himmelswelt dazugehörig sind. Und erst wenn wir im Himmel sind, werden die Geschenke ganz uns ausfüllen. Werden wir sie ganz in Anspruch nehmen können, werden wir ihre Herrlichkeit merken. Aber wenn wir sie jetzt missachten, sind wir ganz arm dran. Sie haben ihren Ursprung im Himmel, ihr Charakter ist ein himmlischer und den Ort ihres völligen Auslebens müssen wir im Himmel suchen. Er hat uns gesegnet in Christus. Das heißt, diese Segnungen können wir nur annehmen, wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben. Wenn jemand nicht in Christus lebt, die Gemeinschaft mit Christus nicht auslebt, wird er ein armseliger Gläubiger bleiben und wird an diesen Geschenken keinen Anteil haben. Sie sind also durch Christus und in Christus. Und jetzt kommt ein schwieriger Vers, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos sind. Und hier ist bitte nicht eine Auserwählung gemeint, die einen zur Errettung und die anderen zur Hölle. Darum geht es überhaupt nicht. Ich will es einfach mal vergleichen. Wir lesen im Alten Testament ein Beispiel von Kaleb. Das lesen wir, müssen wir jetzt nicht lesen, Josua 15, Vers 16. Kaleb sagte, wer von euch diese Stadt erobert, bekommt meine Tochter zur Frau. Im Sinne dieser Auserwählung könnten wir sagen, wer von euch diese Stadt erobert, ist auserwählt, dazu meine Tochter zu ehelichen. Ein anderes Beispiel. Ein König sagt, wenn du dich aufmachst und mein Diener sein willst, wirst du beschenkt mit einem Königreich, mit einem Schloss und mit so und so viel Diamanten. Wer sich aufmacht und mein Diener ist, ist dazu auserwählt, das und das und das zu sein. Das bedeutet hier die Auserwählung. Gott sagt, wer von euch sich aufmacht und sagt, ich will mein Leben Jesus Christus geben, der ist dazu auserwählt, diese Geschenke, die jetzt im Folgenden kommen, zu besitzen. Jeder von euch, der sein Leben Gott gibt, ist dazu auserwählt, diese Dinge zu besitzen. Jetzt kommen wir zu den Geschenken. Vers 5. Ein Geschenk ist, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist ein Geschenk, was jeder Gläubige bekommt. Wir sollen heilig und tadellos sein. Wir haben schon über die Heiligkeit gesprochen. Heilig heißt also, abgesondert zum Dienst für Gott. Jeder ist damit beschenkt. Jetzt ist das die Frage, können wir das überhaupt? Heilig und tadellos sein. Wir werden dann noch fragen, wie wir diese Geschenke annehmen können. Aber das ist ein Geschenk. Wir sollen auf dieser Erde schon heilig und tadellos sein. Abgesondert für ihn. Das tun, was er will. Heilig heißt immer zum Dienst für ihn bestimmt. Von ihm bestimmt. Tadellos, ohne dass uns Gott tadelt. Menschen können uns manchmal tadeln. Es kann sein. Elia wurde auch von vielen getadelt. Aber er hat das getan, was Gott wollte. Gott beurteilt uns. Und er soll einen Gläubigen erfüllen, ausrichten, sein ganzes Leben bestimmen. Was die anderen darüber sagen, ist erstmal völlig egal. Aber Gott muss es für untadelig halten. Und das wird ein Gläubiger hier auf Erde praktizieren. Es geht darum, dieses Geschenk anzunehmen. Ist das denn erstrebenswert, so ein Geschenk? Ich muss sagen, ja. Denn Gott, unser Herr Jesus, lebte heilig. Er war ein heiliger Diener. Er war untadelig. Und was hat er mit seinem Dienst auf Erden für gute Dinge bewirkt? Wie viele Menschen haben sich über ihn gefreut? Wie hat sich sein Vater über ihn gefreut? Wie segensreich war sein Leben? Wie schön! So können wir sein. Das ist ein Geschenk. Das gibt Gott den Müttern und den Vätern und den Kindern in Christus. In Liebe heilig und tadellos. Das heißt, aus Liebe heraus. Gott hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. nicht in Gehorsam, nicht in Energie, nicht in Gewalt, in Liebe, von ihm bestimmt, aus ihm, in Liebe zu den Geschwistern. Der Heilige Dienst zeigt sich in der Ausprägung, dass wir uns einander lieben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dienst bewirkt Liebe, kommt aus Liebe, führt zur Liebe Gottes hin. Ein wunderbares Geschenk. Heilig und tadellos. Lassen wir das nicht vor uns stehen, da darf ich ja das nicht. Heilig und tadellos ist schön. Es macht Gemeinschaft gut in der Familie, in der Gemeinde. Und dieses Geschenk hat jeder Gläubige, der hier ist. Das ist das eine Geschenk. Dann, er hat uns wieder vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also die, die sich zu Jesus Christus bekennen, bekehren, sind vorherbestimmt dazu auserwählt, das Geschenk der Sohnschaft zu bekommen. Nun, was ist ein Sohn? Nicht der Erstgeborene, zur Sohnschaft. Alle sind eine Sohnschaft. Eine Sohnschaft ist Erbe, ist Verwalter, ist verantwortlich. Er verwaltet Gottes Schöpfung hier auf der Erde. Sohnschaft beginnt schon hier, dass wir im Sinne unseres Vaters handeln. Ich vergleiche das mal, wenn ein Vater eine Firma hat und sagt, ihr seid meine Söhne. Sie erben die Firma. Sie dürfen sie verwalten. Natürlich kommt ihnen das zugute. Und indem sie sie im Sinne des Vaters verwalten, ehren sie ihn. Aber wie sind sie gesegnet und beschenkt, indem sie diese Firma haben und dadurch ihr Einkommen und anderen zur Hilfe sein können? Es gibt noch viele andere Vergleiche, jeder Vergleich hinkt. Gott gibt uns das, was er erwirkt hat. Das vertraut uns Gott an, jetzt und in Ewigkeit. Wir können es verwalten. Da können wir kreativ sein. Wisst ihr, wie gut das ist, auch in Ewigkeit? Aber als Söhne haben wir auch eine Gemeinschaft zum Vater. Wir können zu ihm kommen. Wir können ihn fragen, wie hast du dir das gedacht? Wir können den Vater bitten. Wir können den Vater bitten für andere, die noch keine Söhne sind. Wie sind wir geadelt? Wir dürfen an des Vaters Tisch sitzen, Gemeinschaft haben mit dem Vater. Aber da muss uns natürlich der Wert des Vaters bewusst sein. Bei dem Gleichnis von dem Hochzeitsmahl, da waren viele eingeladen. Der Tisch ist bereit. Aber sie hatten so vieles im Sinn. Ich muss noch das machen, muss noch meine Frau heiraten. Ich muss noch mein neues Auto fahren. Ich muss mich noch um mein Eigenheim kümmern, um meine Arbeit. Ich muss noch mich um meinen Dienst in der Gemeinde kümmern, der ist ganz wichtig. Aber verpasst es, am Tisch zu sitzen mit dem Vater. Die braucht Gott nicht. Gott braucht die, und wisst ihr, wen er dann erwählt? Die, die in unseren Augen so schlecht sind, aus den Hecken und Zäunen, die kommen dann hin. Gott hat andere Maßstäbe. Gott sucht den, der Gemeinschaft hat am Thron, im Thronsaal, am Tisch des Herrn in der Gemeinschaft. Da richtet er uns aus. Da bestimmt er uns und sagt, wie unser Leben lang gehen soll. Und welche Herrlichkeit ist es, am Tisch eines Herrschers zu sitzen und Anteil haben an seinem Glanz, an seinem Essen, an dem wohlschmeckenden Gerichten? Ist ein Geschenk, im Thronsaal Gottes zu sein. Vielleicht sich auch mit dem Vater zu unterhalten, mit dem König, ihn zu fragen. Ein zweites Geschenk. Und dieses Geschenk ist für sich selbst. Das kommt Gott selbst zugute. Ein Sohn, der das Erbe des Vaters richtig verwaltet, verwaltet es natürlich sich selbst zum Glück, seinem Vater zum Preise. Dann lesen wir im Vers 7, ich will etwas weitergehen, in ihm haben wir die Erlösung, wieder ein Geschenk. Ein Gläubiger bekommt Erlösung durch sein Blut. Was bedeutet Erlösung? Im Kapitel 2 lesen wir es. Loslösung von Dingen, die uns hier festhalten. Ein Gläubiger ist nicht mehr gebunden, er muss nicht mehr seine negativen Eigenschaften ausüben. Er ist freigemacht von der Sünde. Freigemacht vom Fluch der Sünde, die ihn verflucht, das und das musst du tun. Ein Gläubiger ist losgelöst von der Sünde. Nicht nur, dass er davon losgelöst ist, er muss auch die Schuld nicht mehr bezahlen mit seinem Tod. Und er darf einmal bei Gott sein. Er darf seiner wahren Bestimmung frönen am Ende. Nun, das große Bild des Lösers ist Boas. Er löst den Acker von der Rut, hat damit selbst Schaden. Wir könnten das jetzt noch ausführen, was es bedeutet. Und der Erbe bekommt das alles wieder, bestimmungsgerecht. Wenn uns Gott erlöst, dann heißt das, dass er uns adelt, dass wir am Ende das tun können als Menschen, als Verantwortliche bei Gott, zu dem Gott uns schon von Ewigkeit her bestimmt hat. Er erlöst uns von der Gefangenheit, das bedeutet Vergebung und Herauslösung aus der Gefangenheit der Sünde. Und jetzt könnten wir natürlich noch weiterlesen durch sein Blut, durch die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir könnten den Epheserbrief auch anders betrachten. Wir betrachten jetzt die Geschenke. Aber herrliche Geschenke sind immer ein Bild auf die Größe und die Herrlichkeit des Gebers. So könnten wir den Epheser auch betrachten, den Epheserbrief, und die Herrlichkeit Gottes vorstellen. Wir betrachten jetzt die Geschenke. Ein weiteres Geschenk, Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Und zwar alles zusammenzufassen in dem Christus. Das ist doch ein Geschenk, wenn uns dieser große Gott Anteil gibt an seinem Wissen. Wie gut war es, dass Gott dem Abraham Anteil gab und sagt, dieses will ich vernichten. Und Abraham konnte Fürbitte tun. Gott gibt uns Anteil an dem Wissen für die Zukunft. Wisst ihr, wie gut das ist? Dieses Geschenk macht uns fähig, unser Leben richtig auszurichten. Wisst ihr, wir wollen heute noch ein Stück fahren mit dem Auto. Wenn ich wüsste, dass diese Straße gesperrt wäre und dort ein Stau wäre, würde ich gleich diesen Stau umfahren. Das wäre gut. Und weil Gott uns seinen Willen offenbart, können wir unser Leben darauf ausrichten. Darum sind Christen dazu auserwählt, einen weiteren Blick zu haben als andere. Aber häufig geht unser Blick nicht weiter als das, was uns hier betrifft. Wir sehen in den Geschwistern gar nicht die Heiligen und Geliebten, sondern nur vielleicht den Bruder und die Schwester, die uns ärgert oder wie auch immer. Aber es sind Heilige und Geliebte. Wir sehen vielleicht nur noch das, was uns jetzt bewegt, Krankheit oder Arbeit, und wir können gar nicht sehen, was am Ende das Ziel ist. Und das Ziel ist, alles zusammenzufassen in dem Christus. Was bedeutet das? Christus wird einmal alles bestimmen. Und das, was jetzt nicht auf Christus ausgerichtet ist in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer Gemeindetätigkeit, in unserer Familie, fällt dann weg. War sinnlos. Hat keinen Zweck. Geht am Ziel vorbei. Zielverfehlung, Hamartia, ist eigentlich Sünde. Ein Christ, der sein Leben auf alle möglichen Dinge ausrichtet, aber nicht für Gott, verfehlt sein Ziel. Am Ende zählt nur noch, was für Christus war. Weil Gott alles zusammenfasst in dem Christus. Und darum ist es so wunderbar, dieses Geschenk zu haben. Es treibt uns auf das richtige Ziel zu und hilft uns, negative Dinge, die am Ziel vorbeigehen, wegzulassen. Ist dein Leben in Gemeinde, Familie, Freizeit schon jetzt darauf ausgerichtet, auf den Herrn Jesus und auf die Verherrlichung seiner Person? Und das letzte Geschenk, was ich zusammen mit euch betrachten möchte, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Ich habe schon einiges gesagt. Erbteil ist der ewige Besitz dessen, was Gott geschaffen hat, was Gott hat. Und wenn wir uns mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigen, Jesaja Kapitel 6, Hesekiel Kapitel 1, Was ist das für eine Herrlichkeit? Über die Maßen. Das ist unser Erbe. Und Petrus sagt es im Kapitel 1, Vers 4, dieses Erbe ist unvergänglich, unverwelkt und unbefleckt. Es gibt nichts Negatives dran. Keins, wo man sagen kann, naja, das ist gut, aber eigentlich hat es auch ein paar schlechte Seiten. Es ist wunderbar, darauf lohnt es sich auszurichten. Nun eine weitere Frage, wie bekommen wir diese Geschenke? Und das lesen wir in Vers 12b, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben und dann das Wort der Wahrheit gehört, gläubig geworden, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und zwar in ihm. Also das erste von den vier Punkten ist, wir haben zuvor unsere Hoffnung auf Christus gesetzt. Das muss jeder Mensch machen. Wir müssen einsehen, dass unsere Hoffnung nicht auf dieser Welt ist, dass wir uns nicht selbst irgendetwas erschaffen können, dass wir selbst mit unserem Leben nicht vorankommen können, dass unsere ganze Hoffnung bei Jesus Christus liegt. In allen Punkten unseres Lebens. Wer das nicht macht, kann sich nicht bekehren. Und viele Leute halten noch ein Stück Hoffnung. Ja, also ich will aber hier auch noch gut mitarbeiten und gut mitmischen. Nein, unsere Hoffnung liegt niemals in irgendeinem Teil unserer Person, unserer Fähigkeiten, unseres Charakters, unserer Möglichkeiten, sondern nur in Christus. Dann kann man sich bekehren. Also ein Mensch muss einsehen, dass es keine Hoffnung mehr gibt auf der Welt für ihn. Und dann erst kann er die ganze Hoffnung auf Jesus legen. Der zweite Punkt ist das Evangelium hören. Wenn man merkt, dass es hier keine Hoffnung gibt, hört man das Evangelium mit ganz anderen Ohren. Das ist also der zweite Punkt. Wir hören etwas von Gott. Und dann werden wir gläubig. Was heißt gläubig? Gläubig heißt, ich vertraue nicht mehr. Ich habe die Hoffnung, setze ich nicht mehr auf diese Dinge, sondern ich vertraue mein ganzes Leben Gott an. Ich sage, mein Leben habe ich vor die Wand gefahren. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und vergib mir meine Schuld. Nur du kannst mein Leben ausfüllen. Komme du in mein Herz. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich lege meine ganze Hoffnung in dich. Ich höre auf dich in allem, was du sagst. Mein eigener Wille ist beiseite. Nur du sollst mein Leben bestimmen. Und egal, was passiert, ich vertraue darauf, dass du mein Leben richtig führst. Das heißt Glauben. Ich setze das um, was dein Wort mir vorstellt. In allen Punkten. Und versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Und als Zeichen dafür gibt Gott uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist das Siegel. Und das hat nicht ein Mensch uns gegeben, sondern Gott. Und es ist das der Unterpfand unseres Erbes. Wie bekommen wir dieses Siegel? In Christus. Kann dieses Siegel uns irgendjemand nehmen? Nein. Ein wahrhaft Gläubiger, der dieses Siegel hat, wird ewig errettet und kann niemals verloren gehen, weil er mit diesem Siegel versiegelt in die Ewigkeit eingeht. Ein wahrer Gläubiger hat den Heiligen Geist. Er hat einen Teil Gottes und das bleibt auf ihm bis in Ewigkeit. Niemand nimmt es von ihm, weil es keinen Mensch gegeben hat, weil es keinen Pfarrer gegeben hat mit der Taufe, sondern weil es in Christus, in ihm gegeben ist. Und jetzt haben wir einen deutlichen Weg, wie wir diese Geschenke bekommen. Wir setzen unsere Hoffnung an ihm, wir nehmen es glaubend an, wir bekehren uns und dann gibt uns Gott den Heiligen Geist. Ja, was nun? Haben wir jetzt die Geschenke? Und jetzt betrachten wir noch kurz die Verse 15 bis 23. Habt ihr schon mal ein Segelboot gesehen? Ich habe früher etwas sehr für diese Teile geschwärmt, bis mir deutlich wurde, wie unromantisch die Arbeit an Bord doch ist. Aber das ist es genau. Es gab mal einen weisen Mann, der hat gesagt, wenn du Leute ausbilden willst für das Seemannshandwerk, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sie auf die Schule schicken. Sie können pauken von vorne bis hinten, alle Gesetze, alle Seemannsknoten, wie das Schiff aufgebaut ist, wie man den Ballast verteuern muss, wie das Ruder zu stellen ist und die Segel und alles Mögliche. Aber er sagt, wenn du jemand zu einem solchen Seemann machen willst, dann lehre ihn die Sehnsucht nach der weiten See. Das bedeutet, stelle vor sein inneres Bild die Schau, wie ein Segelschiff mit weit geblähten Segeln geräuschlos durch die See gleitet, an sein Ziel kommend wie von Geisterhand befördert. Über die weite See. Diese innere Schau stelle vor sein Gesicht. Und Paulus sagt, ihr seid alle in die Lage geschenkt bekommen, so ein Segelboot zu sein. Jeder Gläubige ist so ein Segelboot. Das ist ein Rumpf, ein Ruder, ein Mast und Segeln. Ich hatte ein paar Bilder, die brauchen wir jetzt nicht. Wisst ihr, es gibt Segelboote, die haben die Segel nicht rausgelassen. Die sind da verteut oder haben den Mast umgeklappt. Wisst ihr, so ein Boot ist das Letzte. Du kommst damit nirgendwo hin. Es lässt sich treiben von Wind und Wellen. Es ist nicht mehr manövrierfähig. Es kentert. Es ist Wind und Wellen hilflos ausgesetzt. Und die meisten Christen gleichen so einem Boot. Diese Geschenke, die ich erst geschildert habe, die werden gar nicht umgesetzt. Das schaukelt hin und her, man ist weder heilig noch tadellos, noch kann man die Erlösung ausleben, noch die Liebe zu allen Geschwistern, noch kann man sein Leben auf Jesus Christus aus. Man ist wie ein Boot hin und her geworfen, manövrierunfähig und fragt sich, wie soll das nur gehen? Und jetzt sagt Paulus, ihr müsst als Christen eine Vision haben von diesem Segelboot, wie euer Leben dahin gleiten kann. Und darum sagt er, ich höre nicht auf zu beten. Warum das Mittel, wie man diese Geschenke annehmen kann, ist ein Gebet. Geistliche Geschenke kann man nur durch geistliche Mittel anwenden, nicht indem man, ich muss 10-mal meine Bibel lesen, heute früh habe ich verschlafen, also kann ich diese geistlichen Mittel nicht annehmen. Ich muss so und so viel oft in der Gemeinde sein, ich muss diese und diese Dienste alle machen, den besuchen und das tun in der Gemeinde und im Vordergrund stehen. Und wenn ich das und das alles abgehakt habe, dann komme ich vielleicht dahin. Im Leben nicht. Geistliche Geschenke kriegt man nur durch geistliche Mittel. Und eines davon ist das Gebet. Und darum sagt Paulus, ich bete darum, und jetzt, dass ihr eine Vision habt, dass eure inneren Augen erleuchtet werden, dass man diese innere Vision hat. Und was soll das für eine Vision sein? Stellt sich in drei Dingen dar. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Dieser Geist ist der Wind, der das Segelschiff vorantreibt. Und wann bekommt ein Gläubiger diesen Geist? Nun mit der Bekehrung. Jetzt sagt Paulus, ihr habt schon das Segelboot und der Wind ist auch da. Und jetzt sagt er, jetzt zeige ich euch mal, was dieser Wind mit dem Boot machen kann, was der Geist mit einem Gläubigen machen kann. Ihr erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Also Paulus sagt, die Hoffnung seiner Berufung beschäftigt euch damit, wie dieses Segelboot gleiten kann. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Paulus sagt, eure inneren Augen müssen davon gefüllt sein, welche Hoffnung ein Christ hat. Wir haben uns damit ein Stück beschäftigt. Beschäftigt euch mit den Geschenken. Unsere Hoffnung ist nicht hier, sondern bei ihm. Seine Berufung, nicht ihr habt euch dazu berufen, sondern er hat euch dazu gemacht. Und darum bringt er euch ans Ziel. Beschäftigt euch mit der Hoffnung, die ihr bei ihm habt. Jetzt, dass er euch hilft, dass er euch prägt, dass er euch umwandelt zu einem Diener, dass er euer Leben gestaltet, dass wir einmal bei ihm sein werden in Herrlichkeit, dass wir sogar Engel richten werden, dass wir kreativ sein Erbe verwalten werden. Beschäftigt euch mit dieser Hoffnung. Das ist wichtig. Vor dem inneren Auge eines Gläubigen muss diese Hoffnung aufgehen. Das Zweite ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Nicht unseres Erbes, sondern seines Erbes. Der zweite Punkt, was das innere Auge, was die Vision eines Gläubigen sein soll, ist, beschäftigt euch doch damit, dass er ein Erbe in euch hat. Was? In mir? Hat Gott ein Erbe? Ja, in der Gemeinde. Der Herr Jesus hat eine Braut. Und dazu gehören alle Geschwister. Und diese Braut ist so herrlich in seinen Augen. Und dazu gehörst du. Weißt du, dass du in Gottes Augen so herrlich bist, dass er dich als Braut für seinen Sohn erwählt hat? Und diese Braut ist in seinen Augen so herrlich, dass er dafür starb. Und er macht sie so herrlich. In der Offenbarung lesen wir, ich zeige dir die Braut des Lammes und er zeigt die Stadt, die er niederkam, in Herrlichkeit. Wenn du einem Bräutigam sagen würdest, naja, also wisst du, hast du eine Frau ausgesucht? Ach, ist ja so hässlich. Und das kann sie auch nie. Würde sich der Bräutigam freuen? Er würde sagen, wisst ihr was, du hast nicht verstanden, wie herrlich ich meine Braut sehe. Was ich in dieser Braut sehe. Und wisst ihr was, wir müssen verstehen, wie herrlich uns der Herr Jesus sieht. Nicht aus uns heraus, sondern weil er uns mit diesen herrlichen Eigenschaften beschenkt hat. Das Bild des Alten Testamentes, das Volk Israel sagt auch der Herr, ich sah dich am Wegrand liegen, ich fasse mal zusammen, und ich machte dich und ich kleidete dich und schmückte dich und ich machte dich herrlich. Durch diese Geschenke, die Gott uns gegeben hat, sind wir herrlich in Gottes Augen. Und jeder gehört dazu. Und wenn wir einander madig machen, machen wir die Braut schlecht. Oh ja, wir versündigen uns. Und wir schlagen unserem Herrn ins Angesicht, wenn wir über Bruder und Schwester stöhnen. Es genauso gehört er zu Braut und sie. Und du gehörst, auch wenn du schwach bist, in deinen schwachen Stunden zu dieser Braut. Beschäftige dich damit. Das ist der zweite Punkt der Vision. Und der dritte Punkt ist, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit seiner Macht. Nun, ein Segler, mein Segelboot segelt nicht. Funktioniert nicht. Oh, beschäftige dich mit dem Wind. Das größte deutsche Segelschiff, die Pamir gesunken, die Passat gibt es noch, glaube ich, in Hamburg, ein Fünfmaster-Vollschiff, über 100 Meter lang, tausende Quadratmeter Segelfläche, Schnellsegler nach Australien hin und zurück. Der Wind ist so kräftig, dass er dieses Riesenteil, 50 Meter hohe Masten, aus Geisteshand fortbewegen konnte. Aber der Wind ist noch kräftiger. Er kann ganze Häuser wegreißen. Wenn du in dem Tornado stehst, der Wind pustet dich fort. Der Wind ist so mächtig, kann alles bewirken, kann riesige 100 Jahre alte Bäume entwurzeln. Und sagt, Gottes Kraft ist so groß, dass sie Jesus Christus, den ihr dachtet zu töten, über jede Gewalt hoch erhoben hat, aus den Toten auferweckt hat. Gottes Kraft ist so groß, es kann Tote auferwecken. Und nicht nur, dass sie Jesus auferweckt, sie setzt ihn hoch über alle Macht. Jesus ist größer geworden. Und alles, was dir auf dieser Erde begegnet, ist immer noch weniger mächtig als Jesus. So mächtig ist Gott. Er sagt also, beschäftige dich mit diesen Dingen, die Gott bereithält. Beschäftige dich mit dieser Kraft. Und was heißt das jetzt? Wie leben wir in diesen Geschenken? Wisst ihr, ein Segelboot muss einfach die Segel runterlassen. Es muss den Masten aufklappen und sich dem Wind aussetzen. Mehr nicht. Ein Segelboot muss nicht anfangen, die Ruder auszupacken und loszurudern. Das sind viele geistliche Werke zu tun. Ein Segelboot muss sich dem Wind aussetzen. Ein Gläubiger muss sich der Kraft Gottes aussetzen. Und wie tut er das? Indem er sich einfach wie jetzt mit diesen Geschenken beschäftigt. Indem er seine inneren Augen öffnet dafür. Wie tut er das? Indem er das Wort Gottes liest, indem er über Gott nachdenkt, indem er betet. Und Paulus sagt, ganz einfach von euren inneren Augen aufgehen. Die können ja nur aufgehen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Darum müssen wir uns mit Gott beschäftigen, nicht mit uns selbst. Mit seinem Wort, es lesen, es zu uns reden lassen. dann werden wir verändert in sein Bild. Wir werden nicht verändert, wenn wir Veränderungskurse halten, Motivationskurse und sonst alles Mögliche. Die Gemeinde wird auch nicht verändert. Sondern wenn sie das Ziel anschaut, so einfach ist das. Aber wenn wir uns alle anderen Dinge anschauen, dann werden wir verändert in diese Richtung. Gott hält wunderbare Geschenke für uns bereit. Und jeder Christ ist ein Segelboot im Sinne des Wortes Gottes hier. Er hat alle Möglichkeiten, diese Geschenke jetzt schon auszuleben. Muss den Masten aufklappen und die Segel rausmachen. Setze dich diesem Gott aus. Frage, was er möchte, was er ist. Und du wirst verändert in sein Bild. Und diese Geschenke werden mehr und mehr in deinem und meinem Leben wirksam werden. Gepriesen sei Gott, gesegnet sei Gott, der sich sowas ausgedacht hat. Wir können nichts dazu tun. Ein Segelboot kann nichts dazu tun. Es kommt nicht aus eigener Kraft vorwärts. Alles gibt Gott. Darum können wir sagen, über diesen Gott, der so Gutes getan hat mit unserem Leben, können wir nur Gutes sagen.